MDR aktuell. Kekulés Gesundheitskompass.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kekulés Gesundheitskompass. Heute wollen wir über Corona, Masken und Jens Spahn sprechen. Also kurzum über die Maskenaffäre, die dem ehemaligen Gesundheitsminister vielleicht die, Achtung Wortwitz, Luft zum Atmen nehmen könnte, zumindest politisch. Worum geht es da genau? Was steht in dem sogenannten Suthoff-Bericht? Warum sorgt der für Wirbel? Brauchen wir einen Untersuchungsausschuss? Wenn ja, wozu? Um diese Fragen dreht es sich heute in Kekulés Gesundheitskompass, werbefrei in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
ARD.
Ich bin André Seifert. An meiner Seite ist der Arzt und Virologe Professor Alexander Kekulé. Er hat Antworten mitgebracht. Hallo.
Guten Tag, Herr Seifert.
In dieser Woche ist der sogenannte Suthoff-Bericht veröffentlicht worden. Ein interner Bericht zur Maskenbeschaffung in der Pandemie und zur Rolle von Jens Spahn dabei. Herr Kekulé, Sie haben diese 169 Seiten gelesen. War das für Sie ein Vergnügen, ein medizinischer Krimi oder doch eher schwere Kost?
Ganz ehrlich gesagt, schwere Kost, weil ich lieber Fachpublikationen lese als sowas. Da geht es ja sehr viel um juristisches Klein-Klein. Die Frau Suthoff ist ja, glaube ich, auch Juristin ursprünglich. Sodass man sagen muss, einen erheblichen Teil davon habe ich diagonal gelesen, gar nicht so richtig verstanden. Vielleicht sogar, was da juristisch nun wann wo erlaubt war, welche Verträge er schließen durfte und wer nicht, welche nicht. Aber deshalb habe ich versucht, so ein bisschen aus der Hubschrauberperspektive mit dem gesunden Menschenverstand draufzuschauen und natürlich auf die fachlichen Dinge im Zusammenhang mit den Maskenbeschaffungen, die ich natürlich überblicke. Und muss sagen, ja, das, was da geschildert wird, rein die Fakten, die da stehen, sind sehr stark belastend. Das muss man einfach sagen. Das ist für einen amtierenden Fraktionschef oder überhaupt für einen Politiker, der demokratisches Vertrauen braucht, ist das eine sehr, sehr belastende Angelegenheit. Und ich glaube, die Affäre ist noch nicht zu Ende.
Vielleicht können wir noch mal ganz kurz zusammenfassen, was drinsteht in aller Kürze, weil in die Tiefe, in die tauchen wir dann natürlich später ein. Es steht drin, dass damals im Gesundheitsministerium bei der Vergabe der Maskenaufträge, sagen wir mal, unsauber gearbeitet würde in einem sogenannten Open-House-Verfahren. Da kommen wir sicher gleich drauf zu sprechen. Dann steht drin, dass Jens Spahn als Minister ein Logistikunternehmen aus seiner Heimatregion im Münsterland bevorzugt haben soll, ohne Ausschreibung. Den Namen hat der Bericht übrigens von der, Sie haben es schon gesagt, von der Sonderermittlerin Margareta Suthoff, die SPD-Mitglied ist. Sie kritisiert, Spahn habe in der Krise im Alleingang agiert und das habe den Staat dann ja Milliarden gekostet. Beginnen wir mit dem sogenannten Open-House-Verfahren. Was hat Jens Spahn da falsch gemacht?
Naja, die erste Frage, die man sich stellen muss und die ich mir natürlich gestellt habe, als ich den Bericht gelesen habe, ist die, warum hat er sich den Schuh überhaupt angezogen? Also warum hat Jens Spahn überhaupt die Beschaffung dieser Masken in sein Haus, ins Bundesgesundheitsministerium gezogen? Dazu muss man wissen, das ist ja ein relativ kleines Amt, also verglichen mit anderen Bundesministerien. Und normalerweise werden Großbeschaffungen vom Innenministerium gemacht. Die haben da eine eigene Beschaffungsstelle, ein eigenes Beschaffungsamt, was für solche Sachen zuständig ist. Außer es geht um die Bundeswehr, die hat wiederum ihr eigenes Amt. Und sodass also eigentlich auf Bundesebene Strukturen vorhanden waren, die auch üblicherweise für sowas genutzt werden. Und da gab es ja diesen, was ich damals ziemlich genau verfolgt hat, gab es ja diesen sogenannten Krisenstab aus Bundesinnenministerium und Bundesgesundheitsministerium und vielen Beratern, der dann irgendwann ab dem 26. Februar 2020 angefangen hat zu arbeiten. Und dieser Krisenstab hat eigentlich ganz vernünftige, sag ich mal, Beschlüsse gefällt, wenn man das so nennen darf, oder Empfehlungen letztlich abgegeben. Und da stand eben drin, dass die Beschaffung passieren soll durch das Beschaffungsamt der Bundeswehr, gemeinsam mit dem Beschaffungsamt des Innenministeriums und eventuell unterstützt noch von der Generalzolldirektion, die ist beim Finanzministerium und kann auch international insbesondere Dinge beschaffen. So. Und dann hat man sich alles genau überlegt und festgelegt, Anfang März, wie viele Masken ungefähr gebraucht werden. Da war das Gesundheitsministerium natürlich wesentlich beteiligt. Da hat man gesagt, wir brauchen ungefähr 10 Millionen FFP2-Masken, wir brauchen ungefähr 5 Millionen FFP3 und 150 Millionen Mund-Nasen-Schutz. Muss man in diesem Podcast nicht mehr erklären, was das ist. Kennt inzwischen jeder in Deutschland. Und zwar muss man dazu sagen, weil die Masken ja auch später so zum Selbstschutz der Bevölkerung gedacht waren und deshalb auch politisch umstritten sind bei manchen Menschen. Das ging hier nur um die Ausstattung der Gesundheitsbetriebe, also insbesondere Arztpraxen, Krankenhäuser. Auf der einen Seite, also im Geschäftsbereich letztlich der Landesgesundheitsministerien, und zweitens um die Ausstattung anderer Bundesbehörden, also zum Beispiel, wenn der Zoll irgendwelche Kontrollen durchführt, dass die dann Masken haben, um sich zu schützen. Also es ging um den Schutz von professionellem Personal ausschließlich, nicht irgendwie darum, Masken an die Bevölkerung zu verteilen oder sowas. Sodass diese Mengen insgesamt so 15 Millionen FFP und 150 Millionen einfache OP-Masken eigentlich schon ziemlich üppig waren. Davon sollte die Hälfte in den Gesundheitsbetrieb gehen. Später hat man es noch mal ein bisschen korrigiert und gesagt, 85% in den Gesundheitsbetrieb. Ja. Wäre eigentlich alles super. Und dann hat also dieser Krisenstab beschlossen, dass die Logistik sozusagen so übergeordnet koordiniert werden soll vom Technischen Hilfswerk. Das ist eigentlich auch, finde ich, ein sehr vernünftiger Vorschlag gewesen. Das ist ja im Geschäftsbereich des Innenministeriums angesiedelt. Und unterstützt von externen bezahlten Logistikern, und da hat man gesagt, man braucht große Logistiker, hat zum Beispiel DHL und Schenker genannt, die zwei Riesenlogistiker in Deutschland, weil man gesagt hat, ein kleinerer schafft das nicht, wenn da so Millionen Masken von verschiedenen Herstellern kommen. Also so war eigentlich Anfang März, wenn man das liest, und das ist chronologisch aufgelistet, alles im grünen Bereich. Und dann kam Herr Spahn im stillen Kämmerlein an einem Wochenende, 7., 8. März, auf die Idee, alles selber zu machen, wenn ich es mal so pauschal sagen darf. Und da hat, wie dort im Bericht steht, dann gegen den Rat seiner eigenen Fachabteilungen, hat er gesagt, wir beschaffen jetzt selber, also wir, das Gesundheitsministerium, machen das. Davon hat er erstmal, und da hat er dann zum Hörer gegriffen und alle möglichen Anbieter angerufen, irgendwann in diesem Zeitraum dann auch telefoniert mit seinen Bekannten aus seinem Wahlkreis oder aus der Umgebung seines Wahlkreises, wo es dann zur Beauftragung dieser Speditionsfirma dort kam, was ihm ja auch vorgeworfen wird, dass das möglicherweise was mit, sag ich mal, Klientelpolitik zu tun hatte. Und dann hat er das so Kraft eigener Wassersuppe mehr oder minder persönlich in die Hand genommen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum. Also wir haben in Deutschland ein Ressortprinzip, die verschiedenen Ressorts sind für ihre Bereiche zuständig. Ja, es war vereinbart, dass der Bund für die Länder diese Sachen beschaffen soll. Aber warum in Teufels Namen musste er das unbedingt selber machen? Also das ist, hat er weder jemals erklärt, warum, was weiß ich, DHL nicht geeignet sein soll, Technisches Hilfswerk nicht geeignet werden soll, die Beschaffungsabteilungen der großen Ministerien, die sowas können. Und das ist schon mal der erste Punkt, wo man sich fragt, was hat den Mann da umgetrieben bei allem Verständnis für die Krisenlage damals. Und dann kam eben dieses Open-House-Verfahren, was Sie angesprochen haben. Das war einer von drei Methoden, die Masken zu beschaffen. Das Gesundheitsministerium hat erstens dieses berüchtigte, muss man inzwischen sagen, Open-House-Verfahren aufgelegt, zweitens Direktbeschaffungen gemacht und drittens gab es ein sogenanntes Tender-Verfahren. Was das ist, erkläre ich vielleicht gleich mal. Und Open-House ist also etwas, das kenne ich ehrlich gesagt nur bei Vereinbarungen mit Krankenkassen. Aber es kann gut sein, dass es auch in anderen Bereichen sowas gibt. Und zwar können Sie sich vorstellen, wenn Sie jetzt irgendein Medikament zu einem Fixpreis anbieten wollen. Und dann wollen Sie ja, dass das möglichst billig in den Apotheken liegt. Und dann hat das Gesundheitsministerium Open-House-Verträge geschlossen oder Open-House-Verfahren angewendet. Das heißt, jeder, der das Medikament zu den natürlich gegebenen Qualitätsanforderungen und zu dem vorgegebenen Preis anbietet, kann es in der Apotheke abliefern. Und in dem Moment, wo das dann abgeliefert wird, wo jemand liefert, kriegt er auch Geld dafür, ganz automatisch. Das ist eine gute Methode, um so Billighersteller von Medikamenten dazu zu bringen, eben in Wettbewerb zu treten und möglichst günstig Medikamente zu liefern. Das hat er für die Masken angewendet. Kann man sagen, na gut, warum auch immer ist das mal gemacht worden. Die Frau Sudhoff hat das natürlich kritisiert. Aber da gab es jetzt folgendes Problem. Man braucht bei so einem Open-House-Verfahren eben zwei ganz wichtige, wenn man so sagen darf, Leitplanken links und rechts. Das eine ist, sie müssen wirklich sehr genau die Qualitätskriterien festlegen, weil sonst könnte man sonst was liefern. Stellen Sie sich vor, das Aspirin in der Apotheke würde nicht mehr gegen Kopfschmerzen helfen oder ähnliches. Also man muss auch wirklich ganz genau aufschreiben, was man da haben will, weil es kommt dann sonst automatisch aufgrund des Kontraktionszwangs, wie das heißt, den der Bund dann hinterher hat, also er muss den Vertrag dann schließen, wenn geliefert wurde, kommt es dazu, dass irgendein Schrott geliefert wird und ich muss es aber abnehmen, weil ich die Spezifikation nicht genau genug gemacht habe. Das war die erste Stelle, wo eine Riesenlücke klaffte, ausgerechnet das Gesundheitsministerium, was in diesem Konsortium der Bundesressorts zuständig gewesen wäre für die Festlegung der Qualitätskriterien für diese Masken. Das hat eben hier nicht genau genug aufgeschrieben, was da ganz genau geliefert werden soll, welche Qualitätsansprüche das sein müssen, welche Art von Masken das sein müssen. Das Zweite, was sie falsch gemacht haben, ist, dass sie überhaupt keine Höchstmengen festgelegt haben. Also es gab eben so Vereinbarungen, wie viel eben bestellt werden sollte. Nur so ungefähr war das natürlich. Aber das war in diesen Ausschreibungen, in diesem Open-House-Verfahren gar nicht gedeckelt, sodass also jetzt Folgendes passierte. Anbieter haben aus aller Herren Länder und auch mehr oder minder seriöse Anbieter haben Unmengen von Masken angeboten, zumal der Preis weit über dem Marktpreis lag. Also das war damals von dem, was der pro Maske sozusagen dann ausgeschrieben hat, viel mehr als der normale Durchschnittspreis. Und dann haben die alle angeboten und der Bund musste das tatsächlich abnehmen, musste darauf eingehen und die wurden innerhalb von wenigen Tagen bei diesem Open-House-Verfahren mit Unmengen von Masken überschwemmt, die dann die vom Bundesgesundheitsminister beauftragte Firma Fiege dort im Münsterland nicht mehr bewältigen konnte, sodass es also zum Lieferstau kam. Viele Sachen konnten nicht ausgeliefert werden. Viele Sachen, die dann aus China kamen, waren qualitativ völlig ungeeignet, was man aber viel zu spät festgestellt hat, weil es kein vorgegebenes Verfahren gab, diese Qualitätskontrollen durchzuführen. Sodass also jetzt, wenn man den Bericht liest, 11,6 Milliarden ist sozusagen das, was der Bund da insgesamt ins Risiko gegangen ist, setzt sich zusammen aus allen möglichen Schadensersatzklagen und sonst was allem, plus die Anwaltskosten, die allein 600 Millionen bisher sind, mit irgendwelchen Nebenkosten. Andere sagen, wir durften nicht mehr liefern, weil die Lager der Firma Fiege voll waren und kein anderer das abnehmen konnte. Spahn hat dann verzweifelt noch versucht, also sein Haus irgendwie das Innenministerium oder das Verteidigungsministerium dazu zu bringen, dass ihre Beschaffungsabteilungen sich drum kümmern. Da hat aber dann speziell das Verteidigungsministerium, also die Beschaffungsabteilung dort gesagt, nö, machen wir nicht, weil wenn die Qualitätsstandards nicht feststellen und die Höchstmengen nicht festgelegt sind, du hast den Karren in den Dreck gefahren und selber wieder raus, wenn ich mal so sagen darf. Sodass am Schluss der größte Teil, über 50%, verbrannt wurden, weil sie nicht auch später dann nicht mehr gebraucht wurden, weil viel zu viel bestellt wurde. Es wurde 22 Mal so viel bestellt wie festgelegt. Insbesondere die teuren Masken, die importiert und völlig überteuert importiert aus China waren, wurden nur zum verschwindend kleinen Teil, also weniger als ein Viertel, überhaupt verteilt. Die meisten anderen, viele liegen bis heute noch im Lager rum. Und es ist also, kann man sagen, ein Riesenschuss in den Ofen gewesen, der offensichtlich diesem Alleingang des Bundesgesundheitsministers geschuldet war.
Jetzt muss ich vielleicht ganz kurz was anmerken, weil ich habe gleich nach dem Stellen der Frage mir selbst auf die Finger geklopft, weil ich bin zusammengezuckt, weil ich habe gefragt, was hat Jens Spahn falsch gemacht? Richtig hätte ich fragen sollen, was soll Jens Spahn falsch gemacht haben? Vielleicht können wir das auch nochmal ganz kurz einordnen. Dieser Bericht ist ja kein juristisches Urteil, sondern würden Sie es vielleicht als Beweissammlung bezeichnen oder was würden Sie sagen?
Na, ich habe jetzt nicht wiedergegeben, was der Bericht sozusagen ihm vorwirft. Also die Frau Sudhof geht auch einen Schritt weiter, ja. Die sagt dann, er hätte quasi statt Team Staat das Team Ich betrieben, unterstellt ihm, dass das persönliche Eitelkeit und politischer Ehrgeiz gewesen sei, warum er da quasi aufgespielt hat, alleine den Brand zu löschen, statt die dafür zuständige Feuerwehr zu alarmieren, wenn ich es mal so im Bild sagen darf. Das habe ich jetzt alles nicht übernommen, sondern ich habe jetzt nur geschildert, was in der, sage ich mal, chronologischen Auflistung des Berichts steht. Der Bericht Bericht hat einen Teil, wo ausführlich aufgelistet wird, was einfach die Fakten sind. Und ich glaube, na, wenn da drin steht, nach Protokoll vom so und so vielten hat der Spahn das und das angeordnet und nach SMS vom so und so vielten hat er gesagt, bitte sofort bestellen. Ich habe die persönliche Bestätigung des Bundesfinanzministers, in Klammern Olaf Scholz war das damals. Also wenn das falsch wäre, ja, dann wäre der Bericht längst zerrissen worden. Da sind ja auch Ausschnitte schon vorher publiziert worden. Sodass ich glaube, um Ihre Frage geht es hier nicht, was er gemacht haben soll, sondern die Fakten sind klar. Die Frage ist, wie beurteilt man das? Und Herr Spahn sagt natürlich jetzt immer, ja, also das war ein Notfall. Man musste da unbedingt irgendwie tätig werden. Es ging darum, die Menschen zu retten. Das Klinikpersonal brauchte die Masken. Zu einem kurzen Zeitpunkt stimmt es auch. Da gab es Zeiträume, in denen die Kliniken wirklich auf dem Trockenen waren und auch andere medizinische Bereiche auf dem Trockenen waren, sodass man dringend Masken beschaffen musste. Die wurden ja auch zum Teil von den Bundesländern direkt beschafft. Aus Bayern ist das, glaube ich, relativ bekannt, dass die auch selbst gekauft haben. Die Frage ist nur, erstens war dieser Notfall die ganze Zeit gegeben, wo er Masken beschafft hat, und zweitens, trotz allem, wenn da ein Notfall ist, warum macht er das selber? Ja, also es ist ja nicht so, dass wir es hier mit irgendeinem Amateur zu tun haben, der denkt, er kann die Herzdruckmassage besser machen als der Notarzt und deshalb keinen Notarzt ruft, sondern wir haben es hier mit einem politischen Profi zu tun, der inzwischen ja auch ein wichtiges Amt als CDU-Fraktionsvorsitzender hat. Und da glaube ich, muss man schon einen hohen Maßstab ansetzen an die Managementqualitäten, zumindest die politischen Qualitäten. Ich kann vielleicht Folgendes noch dazu sagen. Ich kenne diesen Bereich relativ gut. Ich war ja lange in der Schutzkommission beim Bundesminister des Innern. Diese Schutzkommission war beim BMI, also aufgehängt, hatte aber einen Auftrag, die gesamte Bundesregierung und auch den Deutschen Bundestag zu beraten im Bereich Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz und so weiter. Immer wenn es um medizinische Dinge ging, wurde es heikel, weil dann das Bundesgesundheitsministerium und das Robert-Koch-Institut gesagt haben, Moment mal, da sind ja eigentlich wir zuständig. Warum kommen diese Leute aus der Schutzkommission und machen da irgendwelche Gutachten zu dem Thema? Sodass ich ziemlich gut diese Ressort, sage ich mal, Animositäten auf Bundesebene miterlebt habe, 11 Jahre lang. Und das stinkt ganz verdammt danach. Da war halt Herr Seehofer von der CSU im Innenministerium und man hat deutlich den Eindruck, dass Herr Spahn hier der Meinung war, um es mal aus seiner Perspektive zu sagen, offensichtlich der Meinung war, dass der Seehofer das nicht gewuppt kriegt, wenn ich mal so sagen darf. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, ob das stimmt. Und Herr Spahn wird natürlich auch nicht so ungeschickt sein, das öffentlich zu sagen. Aber anders kann man sich nicht erklären, warum jemand, der hier überhaupt nicht die Instrumente hat in seinem Ministerium, sowas zu machen, das persönlich per Telefonate am Wochenende macht und meint, er kann so eine riesen Milliarden, über 10 Milliarden Business quasi alleine abwickeln. Ich würde nicht so weit gehen wie die Frau Sudhoff und sagen, das war nur Eitelkeit, sondern da war offensichtlich auch dieses Gefühl dabei, dass das Innenministerium vielleicht nicht schnell genug ist oder ähnliches. Das steht aber natürlich nicht in offiziellen Protokollen drin. Man muss auch dazu sagen, dass das Gesundheitsministerium dann eine Kanzlei in Berlin beauftragt, Müller, Wrede und Partner, MWP, die sich mit Vergaberecht auskennen. Und angeblich haben die es versäumt, diese Qualitätskriterien zum Beispiel genauer reinzuschreiben in die Verträge oder auch Rücktrittsmöglichkeiten des Bundes irgendwie konkreter reinzuschreiben in die Verträge. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt Presseberichte in dem Fall nur wiedergebe, dass diese Kanzlei offensichtlich nur mit 1 Million haftet für Fehler, die sie macht. Und das ist natürlich bei 10 Milliarden Gesamtbudget oder Umfang des Problems ein bisschen zu wenig. Spahn hat dann später selber erkannt, dass es nicht funktioniert, hat versucht, die Firma Ernst & Young, die inzwischen EY heißt, also nur noch EY, zu beauftragen. Die sollte dann diese Verträge, die er zum Teil mündlich persönlich geschlossen hat oder sein Ministerium mündlich geschlossen hat, nachträglich verschriftlichen, sollte sogar die Organisation der Anlieferung und Verteilung überblicken, weil das THW inzwischen gesagt hat, wir wollen das nicht mehr. Und das hat aber alles im Ergebnis nicht geklappt. Also das war dieses Riesending mit dem Open-House-Verfahren. Nicht so gut gelaufen, sage ich mal.
Sie haben die Firma Fiegel schon genannt und die trägt so ein bisschen zu diesem zweiten Aspekt dieser Maskenaffäre bei. Also es ist eine Logistikfirma, die die Masken beschaffen und lagern sollte und eine Firma eben aus dem Münsterland, also aus der Heimat von Jens Spahn. Und da steht nun der Vorwurf im Raum, dass Spahn dieses Unternehmen vielleicht, weil es eben aus seiner Heimat kommt, bevorzugt haben soll. Was sagt da der Bericht? Was stimmt? Was ist da dran?
Also diese Vorwürfe sind ja lange vorher schon gemacht worden, bevor der Bericht da war. Herr Spahn hat sich da auch mehrfach zu geäußert und immer gesagt, naja, es ist besser, wenn man in solchen Krisen mit Leuten zusammenarbeitet, die man persönlich kennt. Der Bericht selber geht da gar nicht mehr drauf ein. Okay. Ich muss auch sagen, das ist nochmal ein anderer Aspekt, weil da ist ja dann fast so dieser Vorwurf der Bestechlichkeit im Raum. Also wenn es wirklich so ist, dass ein Abgeordneter den Nachbarbezirk seines Wahlkreises quasi da bevorzugt, dann ist, und das sind ja auch Leute, die der CDU nahe stehen, dort bei der Firma Fiege, da ist der Vorwurf so viel höher oder dass die Fallhöhe für Herrn Spahn noch viel höher, dass ich da jetzt auch selber gar nicht drauf eingehen will, weil das, sage ich mal, wenn das stimmen würde, wenn da noch was zutage tritt, dann ist er sowieso hoffentlich am Ende. Also dann kann man sagen, da darf sich ein Politiker nicht mehr rausreden können, wenn sowas ist. Ich erinnere daran, weil das viele vielleicht nicht so mitgekriegt haben, dass es ja tatsächlich ein Verfahren gab, was auch die Staatsanwaltschaft geführt hat gegen bayerische Politiker. Da gab es ja zwei CSU-Leute, einer aus dem Bundestag, einer, glaube ich, aus dem Bayerischen Landtag. Die haben also mit der Firma Emix in der Schweiz, Emix Trading AG, so Deals gemacht und völlig überteuert diese zwei jungen Leute, die so ein Start-up-Unternehmen hatten, quasi zu Maskenmillionären gemacht, wie das in der Schweiz immer kommuniziert wird. Da wurde gegen verschiedene Leute dann ermittelt. Es kam letztlich ganz am Ende zum Freispruch in diesen Strafsachen, weil man gesagt hat, die beiden CSU-Politiker haben da zwar, sag ich mal, politisch das nicht gut gemacht, aber das war nicht in ihrem eigenen Geschäftsbereich. Also das waren beides keine Leute, die mit der Gesundheitspolitik befasst waren. Und deshalb sei es eben so, dass, also Sauter und Nüsslein hießen die, das ist, glaube ich, durch die Presse allgemein bekannt. Und dieser Freispruch heißt, wenn ein Politiker etwas macht im privaten Bereich und es gibt keine Schnittmenge zu dem, was er sozusagen politisch oder dann auch als Beamter sozusagen verantwortet, dann ist es kein Fehler sozusagen in seiner Eigenschaft als Politiker. Deshalb sollen die Gesetze ja auch geändert werden. Das ist höchst umstritten, dieses Urteil. Aber manchmal gibt es eben Gesetzeslücken, die sich an dieser Stelle erst auftun. Das wäre bei Spahn natürlich ganz anders, weil der ja unmittelbar mit diesem Thema befasst war. Und ich glaube, ganz ehrlich gesagt, ich habe ihn ja selber, kenne ihn schon lange, lange bevor er Bundesgesundheitsminister wurde. Man kann dem viel vorwerfen, dass Politiker eitel sind, ist ja fast kein Vorwurf. Die sind halt so, dass Vorwürfe abperlen wie an Teflon. Das ist eben bei Politikern so. Aber so dumm, dass er sich irgendwie in so eine, sage ich mal, Tandler-mäßige Bestechungsgeschichte irgendwie reinlavieren lässt. Ich sage Tandler, weil die Andrea Tandler in Bayern, genau. Die hat eine PR-Agentur, Tochter vom ehemaligen Generalsekretär Georg Tandler. Die war ja da hineinverwickelt irgendwie. Also das würde der Spahn nicht machen, sage ich mal. Und deshalb würde ich in dieser Richtung gar nicht groß nach vorne gehen. Aber man muss sagen, wenn die Staatsanwaltschaft ermittelt, wie es in Bayern der Fall war oder in Bayern und auch in der Schweiz übrigens, und wenn es einen Untersuchungsausschuss gibt, den gab es ja im Bayerischen Landtag zu dem Thema Emix, eine Bestechungsaffäre, dann kommt viel, viel mehr zutage als bei so einem Sudhof-Bericht, sodass man nicht weiß, welche Leute da möglicherweise doch noch auf der Anklagebank landen. Ich glaube nicht Herr Spahn, aber vielleicht andere Beteiligte, weil sie sich unkorrekt verhalten haben.
Wenn es das nicht war, was war es dann? War es dann vielleicht doch Überforderung in einer Krise, mit der ja keiner gerechnet hat, auf die man nicht vorbereitet war? War es vielleicht auch ein bisschen schlechte Kommunikation oder gab es ein gewisses strukturelles Versagen vielleicht im gesamten Ministerium, in der gesamten Bundesregierung?
Ich glaube, es gibt ein gab eine strukturelle Lücke, wenn ich mal so sagen darf. Wie gesagt, meine Erfahrung ist, dass alles, was so zwischen BMI und BMG, also Gesundheitsministerium und Innenministerium, eigentlich abgestimmt werden soll, immer schon schwierig war. Da könnte man jetzt lange Geschichten drüber erzählen, aber es ist am Ende des Tages so, was weiß ich, wir haben von der Schutzkommission, die beim BMI organisatorisch angesiedelt ist, beispielsweise damals zur Schweinegrippe, zur Mexiko-Grippe 2009, Empfehlungen aufgeschrieben, was die Impfstoffbeschaffung betrifft. Die haben diskrepant widersprochen den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Und wir haben damals auch der Bundesgesundheitsministerin, die war damals eine SPD-Ministerin, widersprochen. Da können Sie sich vorstellen, wie da der Dampf im Kessel war. Ja, die waren, also sind also seitdem stinkend sauer auf Leute wie mich, die also von außerhalb dieses Geschäftsbereichs, außerhalb dieses Ressorts es wagen, sich einzumischen. Und darum kann ich mir gut vorstellen, dass da einfach das nicht so ganz einfach war mit der Zusammenarbeit. Aber nochmal, man muss zwischen dem Bundesgesundheitsminister und jemandem, der in der CDU wahrscheinlich jetzt der zweitwichtigste Mann nach dem Kanzler ist, muss man natürlich, solchen Leuten muss man natürlich abfordern, dass sie zum einen ihr Geschäft verstehen und zum anderen natürlich auch hinterher dazu stehen, wenn Sachen nicht richtig gelaufen sind. Und da glaube ich, also dieses eine Verfahren, über das wir jetzt gesprochen haben, dieses Open-House-Verfahren, da ist einfach absolut unverständlich, warum diese horrend hohen Preise gezahlt wurden, 5,36 Euro brutto pro Maske. Da ist ja Folgendes, und das muss eigentlich gerade das Gesundheitsministerium wissen, und eigentlich weiß es inzwischen jeder Bürger. Also es gibt ja FFP2-Masken, die sind sozusagen das klassische alte medizinische Modell. Das war das, was man, typischer Hersteller ist 3M, es gibt aber auch andere, die sowas herstellen. Das war sowas, das hatte dann an der Nase so einen schönen Schaumstoffpolster, damit das wirklich dicht abschließt, hatte zwei so Gummistrapse, die man sich um die Ohren gelegt hat und war insgesamt so gebaut, dass man das wirklich perfekt dicht ans Gesicht abschließen kann, mit oder ohne Ventil, je nach Ausführung. Das sind die Sachen, die wir zum Beispiel auch im Labor benutzt haben. Wer nicht weiß, wie sowas aussieht, muss sich die alten Bilder anschauen von Herrn Lauterbach. Der hatte sowas regelmäßig, sowas Schickes regelmäßig im Gesicht. Das ist, wenn Sie so wollen, der Mercedes von diesen Masken. Und das, was medizinisch benutzt wird, auch von Leuten, die sich wirklich ernsthaft vor Viren schützen wollen, wie zum Beispiel Virologen, und wird dann auch CE zertifiziert, ja, also ist europäisch konform. Ja. So, das heißt dann FFP2-Maske. Was da aber bestellt wurde, waren so Analogmasken, die hießen dann KN95 und kamen aus China. KN95 ist nicht FFP2, sondern ist ein chinesischer Standard, der zunächst mal nur so ähnlich ist wie das europäische. Und da gab es eben aufgrund dieser Notfallsituation die Erlaubnis, dass Anbieter von chinesischen Billigprodukten so eine Schnellprüfung machen durften. Und dann wurden die als sogenannte Corona-Pandemie-Atemschutzmasken, CPA, verkauft, durften aber nicht in dem Sinn FFP2 heißen. Und diese schnell getesteten Billigmasken, das waren diese Tüten, die man sich ins Gesicht gesteckt hat, wo man nach kürzester Zeit eine wunde Nase oben hatte, wo es kaum möglich war, zwischen an der Ecke des Nasenflügels die Maske abzudichten, wo dann hinterher die Untersuchungen auch zum Ergebnis kamen, dass solche Masken eigentlich sind, besser sind als OP-Masken. Ja. Diese Dinger, die hat der eben zu diesem horrenden Preis gekauft, der höher war als das, was man eigentlich früher bei 3M für eine echte FFP2-Maske gezahlt hätte. Und da muss ich sagen, da kann sich aus meiner Sicht ein Gesundheitsminister nicht rausreden. Ja, also wenn meine Mutter sowas gekauft hätte in der Apotheke und kommt mit sowas stolz nach Hause und sagt, schau mal, ich habe für fast 6 Euro so eine schicke Maske gekauft und ich muss ihr sagen, das ist gar kein FFP2, was du da hast und überhaupt relativ ungeeignet, dann würde ich sagen, okay, die ist über 80. Aber der Bundesgesundheitsminister mit seinem Apparat, der zuständig war für die Spezifikation der Qualitätskriterien, der wusste das. Da kann man nicht sagen, der hätte es wissen müssen, sondern der wusste das und der hat einfach völlig überteuerte Preise für Schrott aus China bezahlt. Und bei diesen, selbst bei diesen Schnellprüfungen, diese Schnellprüfungen, da gibt es so ein Blatt, was dann gemacht wurde vom TÜV und anderen, wie eben mal so auf die Schnelle geguckt wird, ob die Masken was taugen. Das ist jetzt keine besonders gute Prüfung, damit die in Deutschland dann ausnahmsweise geschäftsfähig, verkehrsfähig waren. Und selbst bei diesen Schnellprüfungen, das habe ich jetzt gelesen, weiß nicht, ob es genau stimmt, aber etwa 40% fielen bei den Tests durch. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist also echter Mist verkauft worden. Aber der Gerichtsstand für Schadensersatzklagen ist eben China. Ja? Und dann viel Spaß damit, ja, wenn Sie was bei chinesischen Händlern bestellt haben. Das kann man ja heutzutage auch über Amazon machen. Hm. Es ist nicht ganz einfach, mit irgendwelchen Qualitätsmängeln durchzudringen, ja, wenn man sein Geld zurückhaben will. Und da hat uns im Grunde genommen der Minister persönlich reingefahren und nicht das Ministerium, weil das Ministerium eben mehrfach eben gesagt hat.
Ihn darauf hingewiesen hat sogar, ja.
Ihn darauf hingewiesen hat. Und was ich eben besonders krass fand, ist, dass er diesen Krisenstab dann in den folgenden Sitzungen, nachdem er beschlossen hat, er zieht es an sich und das auch in seinem Haus schon bekannt war, hat er den Krisenstab erstmal in den nächsten zwei Sitzungen gar nicht drüber informiert. Mhm. Steht zumindest so in den Protokollen, dass da und die dachten weiterhin, es läuft, wie wir es vereinbart haben. Und dabei machte inzwischen der Minister sein eigenes Ding. Ich glaube, er wollte, aber das ist jetzt wirklich nur eine Spekulation, muss mich entschuldigen, wenn ich da falsch liege. Ich glaube, er wollte halt, hatte die Hoffnung, irgendwie als Held der Pandemie da rauszukommen am Schluss. Okay. Wenn man sein Buch liest, ist es ja auch ein bisschen so. Und da ist er nicht allein auf der Welt, das haben auch andere Politiker hinterher so Bücher geschrieben und auch Virologen Bücher geschrieben, wo sie sich dann hinterher als Held der Pandemie dargestellt haben. Und das hatte er so ein bisschen, glaube ich, Politiker suchen ja immer nach einer Gelegenheit, sich auch zu profilieren. Das hat er so ein bisschen vor Augen gehabt und es ist halt richtig bannig schief gegangen. Was ich vielleicht auch noch erwähnen muss, ist Folgendes. Und das ist für mich jetzt auch der nächste Vorwurf, wo man sagen muss, das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Das eine ist, diese überteuerten Masken ohne klare Mengenvorgaben, ohne Obergrenze bei den Mengen, ohne Qualitätsvorgaben, ohne eindeutige. Und das andere ist, nachdem dann klar war, dass dieses sogenannte Open-House-Verfahren weit übers Ziel hinausgegangen ist. Das musste man notfallmäßig wieder stoppen. Das sollte eigentlich relativ lange ausgeschrieben werden, wurde dann aber Anfang April wieder abgebrochen, am 8. April, weil man gesagt hat, wir haben viel zu viele Angebote und wir müssen ja alles, was angeboten ist, Kontraktionszwang dann nehmen, hat man gestoppt. Man hatte schon Zusagen für über 1 Milliarde Masken, das muss man sich mal vorstellen. So, und da bestellt er doch glatt weiter, nämlich über Direktbestellungen und dieses Tenderverfahren und Direktbestellungen hat er weiter bestellt einfach. Zum Beispiel bei dieser Firma Emix in der Schweiz hat er Bestellungen genehmigt und da sagt er natürlich, wusste nicht, dass da Schmiergelder geflossen sind, das glaube ich ihm auch, aber trotzdem ist es so, warum bestellt jemand zu völlig überzogenen Preisen, in dem Fall 5,95 Euro, warum bestellt jemand zu völlig überzogenen Preisen weitere China-Billigmasken, wenn er weiß, ist es schon über 1 Milliarde Masken zugesagt und es wurde gerade das Verfahren gestoppt, dieses Open-House-Verfahren gestoppt, weil viel zu viele Masken kamen, die ja eben auch diese Firma dann gar nicht anliefern konnte. Okay. Und wenn ich das alles zusammen sehe, Tenderverfahren vielleicht noch ganz kurz, das war so, hat man noch so dran gehängt, hat auch ein paar Milliarden gekostet, alles zusammen. Da wollte man die heimische Wirtschaft stärken, das war ja so bei Olaf Scholz so ein Steckenpferd von ihm, dass er immer wieder gesagt hat, auch in Fernsehsendungen, wo ich mit ihm zusammensaß, gesagt hat, ja, unsere eigene Wirtschaft, die kann solche Masken in kurzer Zeit produzieren. Und da wurden Firmen in Deutschland beauftragt, das herzustellen. Übrigens, dieses Tenderverfahren, hat tatsächlich zu billigeren Preisen geführt als die Billigmasken aus China und zu wesentlich besserer Qualität. Also es ist interessant, man denkt immer, die Deutschen können es nicht billig und schnell, aber das waren zwar nicht so viele, hätte vielleicht nicht gereicht, aber das war eigentlich gar nicht so schlecht. Aber das lief ja auch noch. Also Tender und dann gab es eben noch diese Direktbestellungen aus dem Gesundheitsministerium, sodass man die Frage stellen muss, wer hat das überschaut? Und da sage ich jetzt mal, und da wird es politisch, der immer quasi sofort per Zuruf Herrn Spahn die Gelder freigegeben hat, war der damalige Bundesfinanzminister Olaf Scholz, bekanntlich später Bundeskanzler, sodass man schon verstehen kann, warum die beiden jetzigen Regierungsparteien, CDU und SPD, kein Interesse dran haben, da wirklich zu gucken, wie viel Dreck noch unter dem Teppich liegt.
Da kommen wir auch gleich noch drauf. Auf die Frage Untersuchungsausschuss oder Enquete-Kommission. Vielleicht ganz kurz, Jens Spahn hat sich ja inzwischen auch den Fragen der Abgeordneten im Bundestag gestellt, im Haushaltsausschuss. Da hat er sich verteidigt. Können wir kurz reinhören?
Es kam halt nichts. Uns wurde jeden Tag angekündigt, morgen kommen Masken und es kamen keine. Und als Gesundheitsminister, der fürs Gesundheitswesen verantwortlich ist in der Vollkrise, musst du dir dann die Frage stellen, wartest du weiterhin jeden Tag ab und es kommt nichts? Oder handelst du?
Er sagte aber auch, er finde den Bericht nicht fair, in Anführungsstrichen. Aber was drinsteht, das stimme so im Großen und Ganzen. Wie bewerten Sie das? Ist das ein Eingeständnis?
Naja, Herr Spahn hat ja schon vorher gesagt, und das finde ich eigentlich ganz richtig, der hat vorher schon gesagt, als der Bericht dann freigegeben wurde, und er hat sich ja dafür ausgesprochen, dass der freigegeben wird, da hat er gesagt, er ist ganz froh, dass der Text jetzt gelesen werden kann. Vor allem kann man jetzt das sachlich und fachlich bewerten. Und das ist das, was wir zwei ja gerade versuchen, sozusagen das zu bewerten. Also ja, ich stimme Herrn Spahn zu, dass ich bei der Frau Sudhoff manchmal den Ton zu scharf fand. Also ich finde, bei so einem Bericht muss man sich sehr stark, gerade wenn man Juristin ist, zurückhalten bei so persönlichen Bewertungen. Ja. Also wenn ich hier im Podcast so locker sage, ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht das und das machen wollte, dann ist das eine andere Ebene. Ich bin hier nicht als Sachverständiger, aber als Sachverständiger sozusagen dann ihm irgendwelche Motive zu unterstellen, da ist sie meines Erachtens zu weit gegangen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der Herr Spahn das meinte, wenn er gesagt hat, dass er den Bericht zu anderen Stellenweise nicht in Ordnung findet. Aber deshalb habe ich mich jetzt auch ausschließlich auf die Fakten, die dort dargestellt werden, berufen und bezogen. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, hat er gesagt, dass die Fakten stimmen.
Genau, deswegen die Frage, ist das schon so eine Art Eingeständnis?
Naja, er beruft sich halt auf die Notlage. Also die Formel ist ja ganz einfach. Die Formel hat im Grunde genommen der Karl-Josef Laumann rausgegeben, den ich ja ganz super sympathischen Menschen finde. Das ist der Gesundheitsminister aus NRW. Ja. Aber der Laumann jedenfalls, das ist ja so ein kerniger Typ. Ich glaube auch ein Bauernsohn, wie er selber von sich immer sagt. Und der hat dieses berühmte Zitat rausgelassen, wer nach der Krise nicht den Landesrechnungshof am Arsch hat, der hat alles verkehrt gemacht. Das war nicht super, ja, typisch Laumann. Und irgendwie, Herr Spahn ist natürlich jetzt von der Kommunikation fast das Gegenteil, aber er beruft sich eigentlich auf das gleiche Problem. Er sagt, das war halt eine Krise und wir haben getan, was wir konnten, wir haben es gut gemeint und da ist halt wahrscheinlich das eine oder andere mal schief gegangen. So einfach, finde ich, kann man sich es nicht machen an der Stelle, weil man eben schon die Frage stellen muss, was ist in seinem Kompetenzbereich schiefgegangen. Sonst könnte ich, wissen Sie, ich bin Notarzt ausgebildeter und auch viel im Rettungsdienst gefahren und so. Sonst könnte ich immer hinterher, wenn ich was vermurkst habe bei einem Patienten und der dann gestorben ist, dann könnte ich dann immer sagen, naja, es war ja ein Notfall, war völlig unter Stress, ich musste da mit Blaulicht anfahren und das Licht war auch so schlecht da in der U-Bahn. Darum habe ich dann aus Versehen die falsche Infusion gegeben und ist er leider gestorben. Das so leicht kommt man da nicht raus, sondern sie müssen halt immer ihrer Qualifikation entsprechend agieren. Als Arzt müssen sie richtig handeln, auch wenn es eine Stresssituation ist. Und als Minister natürlich ist der Stress ja in dem Fall ein bisschen hausgemacht gewesen, zumal zu dem Zeitpunkt, als es dann diese Bestellungen dann richtig losgegangen sind, die Maskenkrise in dem Sinn eigentlich gar nicht mehr so da war. Und wenn ich da noch eins dazugeben darf, der Bundesgesundheitsminister hat ja am Anfang, und das fand ich jetzt schon ein bisschen steile These, ja immer gesagt, da habe ich ihm ja auch immer widersprochen, er und sein RKI haben gesagt, ja, dass die Krise ist gar nicht so schlimm, das Virus ist nicht so schlimm, die Gefährdung für Deutschland ist, für die deutsche Bevölkerung ist niedrig. Und er sagt eben immer wieder, die Krankenhäuser sind gut vorbereitet. Ja, noch Mitte Februar in einer großen Bundestagsrede, die Krankenhäuser sind super vorbereitet. In Wahrheit hatten die zu wenig Masken, ja, und haben die Pandemiepläne eben nicht exekutiert, weil da stand drinnen, dass man Masken einlagern soll. Und wenn er halt am Anfang diese falsche Information gibt und dann hinterher so hektisch gegensteuert, dann hat man schon irgendwie das Gefühl, naja, sie haben halt irgendwas verbockt und jetzt versuchen sie es trotzdem noch zum Positiven zu wenden, so ein bisschen. Also ich glaube, dass eher aus dieser Ecke der Stress kam. Und zu dem Zeitpunkt, als eben dann zumindest hat es der Bayerische Untersuchungsausschuss des Bayerischen Landtags damals festgestellt, zu dem Zeitpunkt, als dann so hektisch dann nochmal in der Schweiz nachbestellt wurde, da war es so, dass eigentlich genug Masken da waren. Also dieses hohe Preisniveau war da schon vorbei. Da gibt es Dokumente aus dem Bayerischen Ministerium und aus dem Bayerischen dafür zuständigen Landesamt, die eben gesagt haben, dass inzwischen die Hochpreisphase überschritten ist und man auf dem Weltmarkt wieder ganz gut diese Masken bekommt, sodass dann nochmal die Frage ist, wo war eigentlich der Notfall bezüglich der Masken, auf den sich Herr Spahn hier beruft. Und das, finde ich, müsste er eigentlich erklären, statt so pauschal zu sagen, ja, Sie erinnern sich doch alle die Bilder aus Bergamo. Das ist in dem Fall zu wenig. Und so kann man sich vielleicht bei Journalisten rausreden, wenn die jetzt nur schnell drei Fragen stellen dürfen. Aber daher meine ich eben, muss man das politisch genauer aufarbeiten und ihn auch dazu nötigen, wirklich die Fragen genau zu beantworten und nicht immer so wachsweich außenrum zu manövrieren.
Da sind wir genau beim Thema, also der Frage, wie arbeiten wir all das politisch auf? Die Opposition will den Untersuchungsausschuss einsetzen, also das vielleicht schärfste Instrument der parlamentarischen Kontrolle, um zum Beispiel Akten anfordern zu können oder auch Zeugen zu laden und dann befragen zu können. Und die Union und die SPD, und das haben wir schon angerissen, haben eben anderes im Sinn. Sie wollen eine Enquete-Kommission, also ein Gremium, das im Bundestag eben nicht kontrollieren kann und auch nicht aufarbeiten kann, sondern das sich im Grunde nur zur Beratung trifft, um dann eine gemeinsame Position zu erarbeiten. Was befürworten Sie?
Also erstens finde ich es ein bisschen merkwürdig, dass Herr Spahn ausgerechnet jetzt den Antrag für eine Enquete-Kommission mit unterschrieben hat. Das ist ja quasi so, als könnten Sie im Strafverfahren Ihren Richter selbst bestimmen. Also das finde ich gar nicht in Ordnung. Und das ist ja das milde Mittel, mit dem man sich jetzt da rausziehen will. Und die CDU, CSU und die SPD unterstützen jetzt die Enquete-Kommission offensichtlich, um irgendwie die Bevölkerung zu beruhigen in der Sache. Ich finde, man muss immer hinschauen, was es ist. Also es gab ja in der Pandemie ganz viele Auseinandersetzungen, die wir auch im Podcast oft besprochen haben. Was weiß ich, wo sich Streeck und Drosten nicht einig waren, wo sich Kikuli und Drosten nicht einig waren oder sonst was. Da kann man ruhig sagen, okay, diese fachliche Aufarbeitung, ja, war das jetzt, sind jetzt Kinder so ansteckend wie Erwachsene, ja oder nein? Und wenn ja, muss man die Schulen schließen und wann muss man sie schließen und so für die nächste Pandemie. Das sind Sachen, die kann man auf einer wissenschaftlichen Bühne klären, wenn alle bereit sind, da, sage ich mal, offen zu debattieren. Und da wäre vielleicht auch eine Enquete-Kommission nicht so schlecht. Hier geht es ja um was ganz anderes. Hier geht es ja wirklich um Steuerverschwendung in extremem Umfang, wo die Motive nicht nachvollziehbar sind und wo die Frage gestellt werden muss, wo endet sozusagen die staatliche Notwehr, auf die sich Herr Spahn ja beruft? Wo beginnt die Steuerverschwendung und wo beginnt das Voranstellen persönlicher Vorteile, statt den Staat vorne zu haben? Oder wo beginnt möglicherweise sogar Korruption? Und das kann nur ein Untersuchungsausschuss machen. Das kann keine Enquete-Kommission machen, selbstverständlich nicht. Und deshalb finde ich, man sagt immer so, der Untersuchungsausschuss ist das schärfste Schwert, so würde ich es gar nicht formulieren, sondern der Untersuchungsausschuss ist eben für eine ganz bestimmte Fragestellung gedacht und das ist die parlamentarische Kontrolle der Exekutive bezüglich ganz konkreter Exekutivmaßnahmen. Und ich wüsste nicht, wo das besser passen würde als bei dieser sogenannten Maskenaffäre und noch einige andere Aspekte der Pandemie. Aber die Maskenaffäre ist jetzt so ein Klassiker eigentlich. Und man sieht ja auch in Bayern, ich habe es ein paar Mal erwähnt, da gab es einen Untersuchungsausschuss zu einem Teilaspekt. Das ist sehr fruchtbar gewesen, weil die eben ganz viele Dinge, die übrigens auch dann von der Frau Sudhoff zitiert wurden in ihrem Bericht, zutage gebracht haben, die man ohne den Untersuchungsausschuss nie gefunden hätte, weil dann die Leute einfach sagen, nö, weiß ich nicht mehr, interessiert mich nicht, rede ich nicht mit ihnen und so weiter. Also daher... Und dann muss man ja auch Folgendes sagen. Also ich bin auch deshalb für den Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestags, muss man sagen, also auf Bundesebene. Ich war ja selber geladen beim U-Ausschuss in Sachsen als Sachverständiger, zusammen mit vielen anderen. Da waren also viele Sachverständige, es ist keine außergewöhnliche Ehre, da zu sein. Aber ich fand es deshalb interessant, weil der wurde auf Antrag der AfD und des Bündnis Sarah Wagenknecht einberufen. Die hatten da die Ausschussmehrheit, ich glaube 25% braucht man dafür. Und daraufhin gab es diesen Ausschuss, und das ist natürlich so ein bisschen komisch, naja, die AfD beantragt was und jetzt müssen alle antreten. Aber der Vorsitzende ist ein CDU-Mann, Herr Nowak, Abgeordneter, der das hervorragend macht und der als Vorsitzender natürlich die Zügel in der Hand hat. Die SPD im Sächsischen Landtag, ich habe selber erleben können, auch die Linke, auch eigentlich alle Fraktionen bemühen sich sachlich, die Fragen, die im Raum stehen, zu klären und formulieren ja die Fragen auch selber mit. Nur weil eine Partei den Ausschuss beantragt hat, ist es ja nicht so, dass die anderen nicht keine Rechte mehr hätten, sondern im Gegenteil, der Vorsitzende ist ein CDU-Mann. Und das ist eigentlich mein Erlebnis ist gewesen dort, dass das eine extrem sachliche, positive Diskussion ist. Klar hat jeder seine politische Agenda im Hinterkopf, aber das scheitert immer beim Land, und da gibt es ja andere Länder, die das auch versucht haben. Ich glaube, in Thüringen soll jetzt auch noch mal einer kommen. Das scheitert im Land immer an dem Problem, dass die ganzen Maßnahmen, um die es ja letztlich geht, die Verhältnismäßigkeit der einschränkenden Maßnahmen ist ja meistens das, was irgendwie zwischen den Zeilen steht. Die Maßnahmen wurden ja letztlich auf Bundesebene festgesetzt, und zwar genau im Geschäftsbereich des Bundesgesundheitsministers, nämlich beim Robert-Koch-Institut und seinen Beratern. Da muss man daran erinnern, dass das Robert-Koch-Institut ja nicht nur eine Einrichtung im Geschäftsbereich des Gesundheitsministeriums ist, sondern auch eine weisungsgebundene Einrichtung. Das wird ja immer diskutiert. Manche sagen, die sollen mehr Freiheit kriegen. Bisher ist es eben so, dass der Gesundheitsminister Weisungsrecht hat ans RKI. Das hat er ja auch manchmal ausgeübt. Und es ist so, dass er deshalb auch die Verantwortung für alles trägt, was das RKI erzählt. Ja, so wie Willy Brandt wegen Günther Guillaume zurückgetreten ist, müsste ein Gesundheitsminister auch zurücktreten, wenn sein Robert-Koch-Institut krasse Fehler macht. Und deshalb glaube ich, es ist so ein bisschen frustrierend auf der Länderebene dann immer zu beobachten, wie versucht wird, irgendwie das auseinanderzuklabüsern. Aber am Ende des Tages tun mir dann die Landesregierungen richtig leid, weil die doch immer gemacht haben, was in dieser Runde mit der Bundeskanzlerin und dem Ministerpräsidenten beschlossen wurde. Und zwar auf Empfehlung der Leute, die dort auf dem Schoß saßen und souffliert haben. Das heißt also Robert-Koch-Institut und seine Berater. Und deshalb kann der Ausschuss eigentlich nur an die Ursachen des Problems, wenn es denn ein Problem gab, kommen, wenn er auf Bundesebene arbeitet. Darum brauchen wir den.
Okay. Und das dann auch, wenn ich Sie richtig verstehe, mit der AfD, anders geht es ja nicht. Also finden Sie, dann sollten Grüne und Linke, die zurzeit das ja mit der AfD eigentlich ausschließen, über ihren Schatten springen?
Das ist extrem schwierig. Also ich finde eigentlich, wenn Sie mich jetzt, das ist jetzt, kann ich als Virologe nicht beantworten, sondern nur als ein Wahlbürger, einer von 83 Millionen Bürgern hier. Ja. Also eigentlich ist doch so, Herr Spahn hat ja, Sie haben ihn auch zitiert, hat ja gesagt, er freut sich, dass das jetzt aufgeklärt wird. Und drum muss er eigentlich für den Untersuchungsausschuss sein. Eigentlich müssten SPD und CDU für den Untersuchungsausschuss sein. Und es kann nicht sein, dass hier eine Mehrheit missbraucht wird, anders würde ich es nicht nennen, um die Parteioberen zu schützen. Das ist einfach das. Es ist einfach so, dass man das Erbe von Olaf Scholz schützen will, der damals Finanzminister war und später auch Bundeskanzler. Und man will den aktuellen Fraktionsvorsitzenden der CDU natürlich nicht beschädigen. Das ist verständlich, aber das kann nicht die Maxime in einem Bundestag sein, der ja das Souverän ist, der sozusagen das Volk repräsentiert, sondern hier muss man überlegen, was will eigentlich das Volk? Und da muss ich schon sagen, also ich glaube, es ist völlig klar, dass ich jetzt den Personen und auch den Programmen der AfD nicht nahe stehe. Aber es ist so, dass meines Erachtens viele Menschen die AfD gewählt haben, auch im Osten, wo ich ja lange gearbeitet habe, weil sie in der Corona-Politik mit der Bundesregierung und den Landesregierungen nicht zufrieden waren. Ich glaube, dass das erheblich dazu beigetragen hat, so wie auch in den USA, dass es so einen Aufstieg der Ränder gab, wenn man so will. Auch das Bündnis Sarah Wagenknecht hat sich ja sehr stark distanziert von vielen Anti-Corona-Maßnahmen. Und wenn jetzt diese Menschen durch ihr Kreuzchen bei der Wahl zum Ausdruck gebracht haben, dass sie das kritisch sehen, was der Bund da gemacht hat damals mit den Ländern zusammen, dann kann man nicht sagen, ja, wir haben jetzt aber die Mehrheit so hingedreht, dass man mit der AfD nicht mehr abstimmen darf. Sondern für mich heißt das, eigentlich erfordert die politische Raison, dass CDU und SPD, also CDU, CSU und SPD im Bundestag zustimmen dem Untersuchungsausschuss? Und was ist, wie Sie fragen, notfalls mit der AfD? Ich würde in dem Fall tatsächlich sagen, ja, das gibt wahrscheinlich jetzt ganz viele Leute, die den Podcast nie wieder hören wollen, aber aus folgendem Grund muss ich dann vielleicht erklären. Ja. Also wir haben erstens ausnahmsweise, das ist eine extreme Ausnahmesituation, wir haben den eindeutigen Willen der Mehrheit der Bevölkerung, dass das aufgeklärt wird, das ist ohne Frage. Man kann sowas nicht aus, wenn ich mal so sagen darf, Nepotismus der herrschenden Parteien blockieren, meines Erachtens. Da wird die Position eben missbraucht eigentlich geradezu, um bestimmte Personen zu schützen. Und dann für mich ganz wichtig, es geht ja nicht um ein Gesetz. Es geht ja nicht darum, dass irgendein Gesetz verabschiedet wird dann mit den Stimmen der AfD oder ähnliches, sondern es geht ja nur um die Einsetzung eines Ausschusses. Was der Ausschuss dann macht, ist ja eigentlich eben, das habe ich gerade am Beispiel Sachsen so ein bisschen erläutert, schon wieder außerhalb des Einflusses oder nicht mehr im unmittelbaren Einfluss der AfD, sondern da geht es wieder nach den Mehrheiten im Gesamtplenum. Das heißt also, nur die Einsetzung des Ausschusses, der ja dann sehr vernünftige Arbeit machen kann, auch wenn der Antrag auf Einsetzung im schlimmsten Fall dann von der AfD mit unterstützt werden musste, das finde ich ist eigentlich kein, da ist der Rubikon nicht überschritten, um es mal so zu sagen. Da war Herr Bundeskanzler Merz bei seiner Drohung seinerzeit, die AfD mit zu benutzen, wenn die Zusage für diese Sonderhaushalte nicht genehmigt wird von den anderen. Da war er viel näher eigentlich am Rubikon oder an der Zündschnur dran. Da ging es ja richtig um viel Geld, da ging es um Freiheiten für die nächste Legislatur. Und so eine Kleinigkeit, so einen Ausschuss einzusetzen, wissen Sie, bei Gericht können im Zivilrecht ja auch der letzte Idiot in Deutschland darf den anderen verklagen. Ja. Und das ist nicht so, dass man sagt, nee, das darfst du nicht, weil du aus irgendwelchen Gründen non grata bist, sondern man hofft dann, dass das Gericht, wenn es dann tätig wird, schon Spreu von Weizen trennt und die Wahrheit findet. Ja. Und so würde ich das bei so einem Ausschuss auch sehen. Also allein der Antrag auf den Ausschuss ist für mich, genau, wenn es der Wahrheitsfindung ging, der ist für mich sozusagen als solches nicht toxisch. Darum würde ich hier sagen, als völlig absolute Ausnahme, würde ich sagen, müssten sich tatsächlich die Parteien überlegen, wenn die anderen nur um ihre Leute zu schützen, den Untersuchungsausschuss blockieren sollten, das tatsächlich mit der AfD zu machen.
Das eine ist ja vielleicht die politische Aufarbeitung, das andere die persönliche Verantwortung. Sollte Jens Spahn persönliche Konsequenzen ziehen? Sie haben das schon angedeutet und ich frage auch vor dem Hintergrund, weil in anderen Ländern, in Europa auch, sind Minister aus viel geringeren Gründen zurückgetreten. Ich denke an Großbritannien, wo so ein Foto von einem Minister aufgetaucht ist, wo er sich mit einer Freundin während der Pandemie geküsst hat, war das richtig? Ich weiß es nicht mehr genau.
Matt Hancock, der hat am 6.5. hat er 2020, das war natürlich auch eine illegale Liebschaft, aber darum ging es nicht. Der hat im Ministerium jemand geküsst und es war so am 6.5., das ist deshalb interessant, weil ab 17.5. war das erlaubt. Aber da noch nicht, ja. Und deshalb ist er zurückgetreten, weil er gesagt hat, die Regeln, die für andere gelten, müssen für mich auch gelten. Mhm. Da gab es ja mal dieses Aufzuggate mit dem Jens Spahn, der im Aufzug fotografiert wurde, irgendwie in der Uniklinik in Gießen. Mhm. Der ist natürlich nicht im Traum auf die Idee gekommen, deshalb zurückzutreten, weil er sich da unter Verstoß gegen die Corona-Empfehlungen des RKI irgendwie im Aufzug gekungelt hat. Da war glücklicherweise dann auch der Herr Bouffier, der Ministerpräsident von Hessen, mit drinnen. Sodass also dann eher in bester Gesellschaft war. Also finde ich eher komisch, aber Sie haben völlig recht. Also es gibt viel geringere Gründe. Matt Hancock ist zurückgetreten, ist 2024 hat nicht wieder kandidiert als Ministerpräsident, als MP, also wie sagt man, als Member of Parliament, als Parlamentarier und ist eigentlich raus aus der Politik. Parteimitglied ist er noch. Dann ganz aktuell gibt es den Andrew Cuomo, wer das verfolgt hat in New York, der eine Riesenklatsche von den Demokraten gerade gekriegt hat bei den Vorwahlen zum Bürgermeisteramt, weil er eben immer noch von der Pandemie angezählt ist und was der gemacht hatte, war im Wesentlichen, dass er die Zahlen der in den Altenheimen verstorbenen Menschen falsch angegeben haben soll, zu seinen Gunsten, ja, also so getan haben sollte, als wären da weniger Menschen gestorben, damit sozusagen die Bilanz seiner Politik damals besser aussieht. der ist dafür gedisst worden, wenn man so will. Dann in Frankreich, die Agnès Buzyn ist auch raus aus der Politik, weil sie damals angeblich die Passagiere aus China nicht gescreent hat. Da wurde gesagt, man muss doch die Einreise von positiven Personen irgendwie unter Kontrolle bringen. Und die Buzyn hat damals gesagt, nö. Und jetzt ist sie dann raus aus der Politik, hat die ganz komplett verlassen, arbeitet inzwischen bei der WHO irgendwo. In Italien, der Roberto Speranza, der damalige Gesundheitsminister, der ist sogar angeklagt worden. Mhm. Die Klage ist dann aufgehoben worden, interessanterweise, weil man gesagt hat, der hat keinen Gesetzesverstoß gemacht, weil er ja immer auf seine Experten gehört hat. Mhm. Aber das war natürlich in Italien anders. Also Herr Spahn kann sich so nicht rausreden, weil die Experten ja in seinem eigenen Haus seine weisungsgebundenen Leute waren, für die er natürlich verantwortlich ist. Also da gab es schon Sachen, wo man sagen müsste, da sollte er nochmal in sich gehen und überlegen, ob er noch das Vertrauen der Bevölkerung eigentlich hat.
Und dann ist er aber nicht mehr Gesundheitsminister, kann er nicht mehr zurücktreten. Also als Unionsfraktionschef schon, aber hat das eine mit dem anderen überhaupt was zu tun? Also es sind persönliche Konsequenzen.
Das ist jetzt sehr politisch, ja. Also es ist so, er hat in der Politik, er hat in der Pandemie viele Sachen gemacht, die ich jetzt, ehrlich gesagt, die mich haben stutzen lassen, sage ich mal. Und das müsste man halt einfach mal klären. Ich habe schon gesagt, dass er gesagt hat, dass die Krankenhäuser super vorbereitet wären. Mhm. Der hat sich rausgestellt, sind gar nicht. Zur gleichen Zeit hat er erstmal gesagt, Masken brauchen wir gar nicht, für die Bevölkerung jedenfalls nicht. Und parallel wurden diese hektischen Beschaffungsaktionen gemacht. Dann ist es so, dass er nach Brüssel gefahren ist im Februar 2020 und dann mit den anderen Gesundheitsministern sich beraten hat und absolut nichts bei rausgekommen ist, was zur Folge hatte, dass dann der Ausbruch in Norditalien überhaupt so massiv hochgegangen ist, ohne dass man es bemerkt hat. Dann ist es so, dass er ja, und das fand ich schon ziemlich hart, ja immer wieder behauptet hat, diese Impfstoffe hätten eine ordentliche Zulassung und würden eine ordentliche Zulassung bekommen. Und wir würden das in Deutschland anders machen als die Briten, die damals eine Schnellzulassung gemacht haben. Und als dann die zugelassen wurden, hat er dann auf Rückfrage immer noch gesagt, das ist eine ordentliche Zulassung. Und ich erinnere mich gut, wie ich im Podcast mit Camillo Schumann immer damals gefeixt habe, dass wir mal sehen wollen, ob das kleine schwarze Dreieck auf den Medikamentenpackungen dann ist, was nämlich beweist dann, dass es eine Notfallzulassung ist. Und so war es dann auch heute, ist völlig klar. Das ist diese Notfallzulassung, die also bedingte Marktzulassung in Europa heißt. Und trotzdem hat er bis zuletzt einfach behauptet, obwohl der Minister natürlich weiß, wie es ist, das sei eine ordentliche Zulassung. Und da finde ich, ist die Kommunikation schon so stark schief gelaufen. Dann natürlich die berüchtigte Welle der Ungeimpften, wo ja auch aus den RKI-Protokollen bekannt ist, dass selbst die Berater vom Robert-Koch-Institut den Kopf geschüttelt haben, als ihr Minister eben rumgelaufen ist und gesagt hat, dass die Geimpften quasi nicht mehr zum Pandemiegeschehen beitragen und es gebe diese Welle der Ungeimpften, was dann auch zur Diskriminierung großer Teile der Bevölkerung beigetragen hat und, ja. Und wenn ich das alles so zusammenzähle, wir sind ja in einem demokratischen System. Mhm. Also in China würde man sagen, klar, macht er weiter, ja. Aber hier ist es so, da muss man sich doch als Politiker irgendwann überlegen, wo ist sozusagen die moralische Grenze. Und ich meine, klar, das war ein Schleuderstuhl in der Pandemie, Gesundheitsminister zu sein. Da wollte, glaube ich, keiner mit ihm tauschen. Ja. Wahrscheinlich war auch Lauterbach froh, dass er immer nur in Talkshows rumsaß und nicht im Ministerium, obwohl er vorher bestimmt den Job gerne gehabt hätte. Klar, aber es ist trotzdem so. Also bloß weil sie jetzt einen miesen Job hatten und einen schwierigen Job hatten, können sie ja hinterher nicht sagen, ich muss mir selber jetzt viel verzeihen und deshalb ist das alles wieder in Ordnung. Sondern vielleicht ist sogar so ein Untersuchungsausschuss die Chance für Herrn Spahn, das alles mal auf den Tisch zu bringen, zu erklären, warum er diese Fehler, die auch krasse Fehler waren, gemacht hat, auch Kommunikationsfehler, und auf diese Weise so eine Art Reset zu machen. Weil so wird ihm dieses Image als einer, der sich immer rauslaviert und am Schluss dann derjenige ist, der aus der Affäre rauskommt, während alle anderen gestürzt sind, das wird er dann nicht mehr los. Und ich glaube, das ist für eine politische Karriere, der ist ja noch jung, eigentlich keine gute Rahmenbedingung.
Wir werden die Maskenaffäre auf jeden Fall weiter im Blick behalten. Das war sie, die Ausgabe zur Maskenaffäre und Jens Spahn in Kekules Gesundheitskompass. Die nächste Folge gibt es in 2 Wochen, dann wieder mit meiner Kollegin Susanne Böttcher. Vielen Dank, Herr Kekule, dass Sie heute mit uns gesprochen haben.
Gerne, bis dann, Herr Seifert. Ciao.
Tschüss. Jetzt haben wir viel über Affären, Aufregung und Debatten gesprochen und dabei natürlich nicht vergessen, das alles gibt es nicht nur in der Gesundheitspolitik. Politisches Drama gibt es überall, von der Agrarpolitik bis hin zur Zollpolitik. Da den Überblick zu behalten ist manchmal knifflig. Zum Glück gibt es Orientierung und zwar im MDR-Podcast Wahlkreis Ost. Anja Meyer und Malte Pieper schauen dort genau hin. Welche Rolle spielen ostdeutsche Themen in Berlin? Wer mischt mit, wer nicht? Wer bläst nur heiße Luft raus und was bedeutet das für die Bundespolitik? Wahlkreis Ost erscheint alle 14 Tage immer freitags zu hören in der ARD Audiothek. Den Link packen wir in die Shownotes.
MDR aktuell. Kekules Gesundheitskompass.